Schönen guten Morgen. Bibelarbeit ist ja auch, wie der Name schon sagt, Arbeit. Und ich möchte Sie jetzt für eine gute halbe Stunde, darum wurde ich gebeten, mitnehmen auf dem Weg in einen Text, durch einen Text hindurch, der denjenigen, der ihn liest, mit einer gewissen Verwirrung zurücklässt und viele mit einer Verwirrung zurückgelassen hat. Es ist der Text, der nicht nur im Markus-Evangelium, sondern in drei Evangelien zu finden ist, mit der Verklärung Jesu. Ich möchte mit Ihnen auf eine Weise durch den Text hindurchgehen, die das Kleine und das Große verbindet, das Kosmische und das ganz Persönliche. Ich möchte den Text zunächst einmal lesen und möchte eine Strophe vorher beginnen, bevor der Text eigentlich beginnt. Jemals der Text, der für den heutigen Tag und hier an diesem Ort vorgesehen war. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes mit seiner Kraft kommen. Und dann Vers 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg besonders allein und verklärte sich vor ihnen. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß wie der Schnee, dass sie kein Färber auf Erden kann so weiß machen. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und hatten eine Rede mit Jesu. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesu: Rabbi, hier ist gut sein, lasset uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren bestürzt. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme fiel aus der Wolke und sprach: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und bald danach sahen sie um sich und sahen niemand mehr, denn allein Jesus bei ihnen. Da sie aber vom Berge herabgingen, verbot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis des Menschen Sohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort bei sich und befragten sich untereinander: Was ist doch das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen: Sagen doch die Schriftgelehrten, dass Elia muss zuvor kommen. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Dazu soll des Menschen Sohn viel leiden und verachtet werden, wie denn geschrieben steht. Aber ich sage euch, Elia ist gekommen, und sie haben an ihm getan, was sie wollten, nachdem von ihm geschrieben ist. Was machen wir mit einem solchen Text? Wie verstehen wir ihn? Jeder von uns wird ihn auf seine Weise verstehen. Die meisten von Ihnen haben ihn sicher schon gehört, sicher auch vielleicht öfter gehört. Es handelt sich ja um einen Text, um eine Passage, die durchaus von großer Bedeutung ist. Denn es gibt ja immerhin ein Fest der Verklärung, das in der Ostkirche seit dem 6. Jahrhundert gefeiert wird und in der abendländischen Kirche seit 1457 von einem Papst, Papst Callistus III., vorgeschrieben wurde zum Dank für den Sieg über die Türken bei Belgrad. Die Geschichte hat mit diesen Texten etwas gemacht, aber was steht hier und was soll sie uns eigentlich sagen? Was wollen wir damit anfangen? Und ich möchte, wie es eben für Wissenschaftler so nicht unüblich ist, den Text ernst nehmen und ihn eingebunden sehen in einen Text davor und danach. Bei Markus Kapitel 8, also unmittelbar davor, finden wir, auch Sie kennen das, die Speisung der 4000, die Zeichenforderung der Pharisäer, die Warnung vor den Pharisäern und vor Herodes, die Heilung eines Blinden, das Bekenntnis des Petrus und die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Und dann unmittelbar vor dem Text, über den wir gerade nachdenken werden, der Überschrift von der Nachfolge in der Luther-Übersetzung, folgende zwei Sätze, die uns weiterführen können und werden. Der eine: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Hier ein Hinweis darauf, dass wir mit unserer Seele, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Individualität im Zentrum unseres Lebens stehen und nicht zunächst die Welt, unser Besitz. Auch dazu wird Markus gleich sprechen und berichten. Dann aber noch ein weiterer Satz, der irritierend ist: Wer sich aber mein und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, des wird sich auch des Menschen Sohn schämen. Warum taucht hier ehebrecherisch auf? Ich gehe in das Kapitel unmittelbar nach dem Kapitel 9, Markus Kapitel 10. Das beginnt erstaunlicherweise nach dieser Verklärungsszene mit einer Passage, die sich nennt, Vers 1 bis 12, von der Ehescheidung. Ich möchte sie lesen, weil ich hier zwei Dinge zusammenbringen möchte, die beachtlich sind. Und er machte sich auf und kam von dannen an die Örter des jüdischen Landes jenseits des Jordans. Und das Volk ging abermals in Haufen zu ihm, und wie seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch solches Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Kreatur hat sie Gott geschaffen, einen Mann und ein Weib. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe anhangen. Und werden die zwei ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was denn Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragt ihn abermals seine Jünger darum, und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seinem Weibe und freit eine andere, der bricht die Ehe an ihr. Und so sich ein Weib scheidet von ihrem Manne und freit einen anderen, die bricht ihre Ehe. Auch das ein beachtlicher, bedenkenswerter Gedanke, gerade in einer Woche wie dieser, in der der Vorstand der anderen Kirche, Papst Franziskus, über die Frage nachdachte, was der Sinn von moralischen Geboten ist. Was ist das, was steht dahinter? Und hinter diesen Sätzen verbergen sich lange Diskussionen über 2000 Jahre. Im nächsten Absatz übrigens die bekannte Segnung unter Kinder: Lasse die Kindlein zu mir kommen. Und noch danach, wieder im nächsten Absatz, die Gefahr des Reichtums, der berühmte Gedanke: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Wir sehen also die Verklärungsszene eingebettet in eine Fülle zentraler Gedanken des Neuen Testaments. Es ist nicht meine Aufgabe und nicht meine Fähigkeit, exegetisch vorzugehen. Was immer ich Ihnen dazu erzählen würde, wäre angelesen und nicht wirkliche Frucht meines Wissens und meiner eigenen Arbeit. Ich möchte mich also mit dem begnügen, zu dem ich glaube, etwas sagen zu können, auch wenn es, wie alles bei diesen großen Themen, vorläufig vielleicht hoffnungsvoll ist, vielleicht auch falsch. Ich beginne bei diesem Gedanken der Ehe, bei der Gedanke Ehe der Ehe, und den möchte ich neben dem zweiten Gedanken der kosmischen Verklärung selbst, was heißt es eigentlich, dass Gott diese Erde berührt. Diese beiden Gedanken möchte ich mit dem Gedanken der kleinen und der großen Transzendenz, etwas anders als diejenigen, die diesen Gedanken, diesen Begriff zum ersten Mal verwendet haben, mit Ihnen weiterdenken. Beginnen wir mit dieser kleinen Transzendenz. Und die kleine Transzendenz ist ja etwas, was viele von Ihnen, vielleicht alle, die hier sitzen, kennen. Alle vielleicht nicht, aber die etwas Älteren. Nämlich diejenigen, die sich schon einmal getraut haben. Sie schon einmal getraut haben, zu heiraten und das Eheversprechen nicht nur vor dem weltlichen Standesamt, sondern auch in einer christlichen Zeremonie oder generell in einer religiösen Zeremonie gesprochen haben. Da wissen Sie, werden Sie ja gefragt, willst du? Willst du? Diese Frage wird gestellt. Und das ist ein ganz fundamentaler Punkt. Warum wird man gefragt, ob ich das will? Was heißt es eigentlich, ich will diesen Menschen zu meinem Gefährten nehmen? Und dieser Satz, was Gott zusammengefügt hat, verweist uns ja auf diese Frage, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Wenn ich heirate, wenn ich das Eheversprechen gebe, was hat mein Wille mit dem Göttlichen zu tun? Und da gibt es einen schönen Gedanken, auf den ich gleich noch einmal eingehen werde, weil er doch auch im protestantischen Raum nicht ganz so vertraut sein dürfte. Ein Philosoph und Geisteswissenschaftler, den ich äußerst schätze, Rudolf Steiner, hat in seinen esoterischen Stunden ein Volksmundgedicht zitiert oder einen Spruch, den wir alle kennen, nämlich der Wille des Menschen ist sein Himmelreich. Er hat über die Frage nachgedacht, was heißt das eigentlich, der Wille des Menschen ist sein Himmelreich? Wie weit stehen wir denn mit unserem Willen möglicherweise mit einem Fuß im Paradies? Was hat unser Wille mit diesem Himmel, mit diesem Göttlichen zu tun? Und Steiner sagt, im Wille des Menschen zeigt sich sein Karma, sein Schicksal, seine Verbindung zum Göttlichen. Das ist nun anthroposophisch formuliert, aber vielleicht doch für uns alle ein Hinweis und ein Gedanke, der aus ganz anderen Quellen ebenfalls genährt werden kann. Und wir gehen doch einmal vielleicht zwei Wochen zurück, schauen in die Zeitschriften, ich glaube, es war ein Stern gewesen, und sehen ein Foto. Ein preisgekröntes Foto eines, glaube ich, amerikanischen Pressefotografen. Er fotografierte zwei Paare in der Wüstenlandschaft Jemens. Die Paare bestehen aus zwei Mädchen und zwei Männern, beide ärmliche Menschen, aber in ihrem Festtagsstaat angezogen. Sie stehen auf einem Felsplateau. Die Männer sind um die 40, Ende 30, um die 40. Die Mädchen sind 8 Jahre alt. Sie wurden soeben getraut, als Mann und Frau erklärt. Und jetzt blicken sie, die Mädchen sehr traurig, die Männer stolz, die Linse des Fotografen. Was Gott zusammengefügt hat. Hat Gott das zusammengefügt? In der Woche, in der dieses Bild veröffentlicht wurde, ging durch die Presse der Bericht, aber dass auch ein 8-jähriges Mädchen in Jemen starb durch die Penetration seines frisch angetrauten Mannes. Selbst Imame würden den Männern davon abraten, dies zu tun. Aber was heißt das? Hat Gott das zusammengefügt? Wir werden sagen, natürlich nein. Wo ist denn da der Wille gewesen, der freie Wille auf Seiten des Mädchens? Aber wer hineinblickt in die Wirklichkeit unserer Ehen, unserer Partnerschaften in diesem Land und nicht nur in Jemen, der sieht, wie der Volksmund ebenfalls sagt, unter jedem Dach ein Ach. Es ist ja nicht so, dass wir ganz sicher sein könnten, dass das, was wir leben und wie wir leben, wirklich das ist, was von Gott zusammengefügt ist. Und selbst in der katholischen Kirche ist es ja möglich, Ehen aufzulösen, sie für ungültig zu erklären, wenn zum Beispiel im Zeitpunkt der Eheschließung der Wille nicht da war, diese Ehe wirklich zu vollziehen. Also zum Beispiel, wir kennen das als Kinder, kennen das ja, die schwören und machen dann hinter ihrem Rücken eine Blitzableiterableitung, damit der Wille Gottes, wenn er von oben kommt, dann am Herz vorbei hinten runter geht. Das kennen Sie vielleicht. So habe ich es jedenfalls gelernt, wenn man also an Lügen keinen seelischen Schaden oder jedenfalls keinen geistigen Schaden nehmen möchte. Und so ist es ja auch bei der Ehe. Sind wirklich alle Menschen, die sich versprochen haben, die diesen Willen zwar gesagt haben, sind die sich wirklich im Klaren gewesen, was dieser Wille bedeutet? Ist es dann wirklich ein Wille im Sinne dessen gewesen, was hier Jesus ansprach, nämlich was Gott zusammengefügt hat? Und wenn es so ist, dass es eben nicht so ist in vielen Fällen, dass wir Verträge schließen, Eheverträge, dass wir sagen, ja, ich will eine Partei wählen, ich will diesen Arbeitsplatz annehmen, ich will dieses Auto kaufen, ich will diesen Menschen, mit diesen Menschen verbinden, wissen wir wirklich, was müssen wir tun dafür, dass Gott bei uns ist in dieser Entscheidung? Dass wir also in dem, was wir handeln und wie wir handeln, dem folgen, was Gott zusammengefügt hat. Diese kleine Transzendenz der Ehe, die ja doch etwas ist, was uns alle tief beschäftigt. Wir wissen, dass wir fast die meisten von uns nicht glücklich sind, wenn sie in ihrem Privatleben, in ihrem Eheleben, in ihrem Beziehungsleben nicht ankommen, wenn sie alleine sind. Und es ist kein Argument zu sagen, ja, es gibt doch viele Menschen, die leben allein in Orden oder in Gemeinschaften. Ja, dann erweitern sie eben, dann verschieben sie eben diese Ort der Leidenschaft der Ehe auf eine größere Gruppe. Das ist dann sicherlich mit einer etwas anderen Rolle der Sexualität verbunden, je nachdem. Aber doch ist es etwas, was dieses tiefe Angekommensein sagt und will. In einer gewissen Weise möchte ich jetzt von diesen Gedanken zum Thema Ehe, auf die ich noch einmal am Ende zurückkommen werde, zur großen Transzendenz kommen, zum Moment der Offenbarung, zur Verklärung des Herrn. Jesus nimmt ja auf diesem Berg seine drei wichtigsten Jünger mit. Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann begegnen ihnen dort oben auf diesem Berg, den Berg Tabor, sagen die einen, begegnen ihnen Mose und Elias. Also drei Propheten. Ganz sicher waren sich die Jünger natürlich nicht, welche Rolle Jesus hat. Und hier begegnen sie ihnen und dann geschieht ja eine ganz merkwürdige Szene, die in Matthäus 17 oder in Lukas 9 mit etwas anderen Worten, aber doch immer vom Inhalt her, vom Gedanken her gleich beschrieben wird. Und eine der exegetischen, man kann kein Exegetiker sein, das zu verstehen, der Gedanken, der ja nun Offenbarung ausmacht, ist ja, dass hier etwas Zukünftiges vorausgenommen wird. Das Wesen der Offenbarung und dieses spirituellen Verkehrs ist ja, dass die Zeit durchbrochen wird, dass diese vierte Dimension, in der wir leben, dass diese überwunden werden kann. Und wer sich von uns mit dieser Frage beschäftigt hat, und vielleicht jeder hat das schon einmal gemacht, mal ganz weit zu denken, nicht nur ich persönlich, ich mit meinem Körper, mit meinen Beschwerden, mit meinen Leistungen, mit meinen Leistungsfähigkeiten, mit meiner Schönheit, mit meiner Hässlichkeit, sondern in die ganze Welt, in die große Welt, der wird sicher die Frage gestellt haben, wo hört eigentlich unser Weltall auf? Und dann hören wir von Astrophysikern, von Theoretikern, ja, das Weltall, das weitet sich aus. Und in einigen Millionen Jahren ist der Abstand zum Mond noch größer als jetzt. Der Laie denkt sich dann, ja, wenn das Weltall sich ausdehnt, ist ja interessant, aber ich dachte, es wäre ja schon unendlich. Wie kann es sich dann ausdehnen? Das wirft ja auch dieses etwas laienhaft, etwas vielleicht philosophisch gesagt oder auch, wie es meiner Profession entspricht, soziologisch gesagt, wenn ich eine Grenze ziehe, wenn ich eine Differenz mache, eine Differenz setze, dann muss es ja ein anderes geben. Also wenn sich das Weltall ausdehnen könnte, muss es ja ein Jenseits des Weltalls geben. Wenn es einen Urknall gibt, muss es ja eine Zeit vor dem Urknall gegeben haben. Das heißt, es muss diese Vorstellung der Zeit und des Raumes, diese vier Dimensionen, die für uns so selbstverständlich sind, wird ja auch durch diese moderne Physik, durch diese moderne Kosmologie immer wieder aufs Neue in Modellform in Frage gestellt. Wir sprechen dann von mathematischen 6, 7, 8 Dimensionen. Mathematisch kann man das darstellen, aber können wir uns das vorstellen? Können wir uns das bildhaft vorstellen? Natürlich nicht, weil unser sinnliches Leben ist begrenzt auf diese 3 räumlichen und die zeitliche Dimension. Das können unsere Sinne, unser im Baconschen Sinn, unsere Fähigkeit zur Empirie, das können wir leisten. Aber was ist, wenn uns selbst unsere Gedanken, unser wissenschaftliches Wissen immer wieder neu an die Grenzen dieses Wissens heranführt? Wenn wir uns nur bewusst machen, dass wir im Augenblick permanent von Neutrinos durchschossen werden, die spüren wir natürlich nicht. Deswegen hat man das CERN aufgebaut, diesen riesigen Teilchenbeschleuniger, um herauszufinden, ob diese Neutrinos durch die Erde noch hindurchschießen. Ja? Also Substanz, die wir sozusagen auch teilweise wie ein Elektron überhaupt nicht sehen können, trotzdem sind wir sicher, dass es sie gibt. Wir nehmen sie als Modell an und hoffen, dass wir sie irgendwann beweisen können. Also wir gehen doch an vielen Stellen mit Vermutungen, wenn man sagen will, wissenschaftlich oder philosophisch gesehen, probabilistisch durch die Welt. Wir vermuten, wir nehmen eine Wahrscheinlichkeit an, aber wir schließen sie nicht aus. Natürlich ahnen Sie jetzt schon, die Theologen unter Ihnen, jetzt kommt einer her und will den Gottesbeweis so relativieren, dass man gegen ihn überhaupt keinen Widerspruch mehr geltend machen kann. Natürlich will ich das. Aber das will ich nicht im Sinne des Gottesbeweises, sondern im Sinne einer einfachen Betrachtung der Welt. Nämlich der Frage, was sagen die Grenzen unseres Wissens und das Wissen um diese Grenzen über unser Wissen selbst aus? Was sagt diese Weltentwicklung, unser Wissen über diese beiden Füße von uns Menschen aus, der eine Fuß im Paradies, der andere Fuß hier in dieser Welt? Ich habe schon über das Gedankenspiel in der Vorbereitung auf heute nachgedacht, mit einem Fuß in der Hölle, mit dem anderen Fuß im Paradies. Ist ja auch was dran. Wir sind ja als Menschen in unserer Freiheit sowohl zum Scheitern, zum Bösen fähig wie zum Guten. Ja, wir sind eben diese Wesen der Ambivalenz, die anders als alle anderen Wesen, die wir kennen, ja, vielleicht mag es Außerirdische geben, die noch mehr Fähigkeiten haben, aber alle Wesen, die wir kennen, verfügen nicht über dieses Freiheitsmoment. Bei aller Liebe zu den Tieren, bei allem Respekt der Tieren zugehört, der Primat, selbst der entwickelste Primat, hat diese Fähigkeit nicht. Das heißt, wir haben auch eine besondere Verantwortung, in diesem zugleich paradiesischen, himmlischen und irdischen oder auch unterirdischen Sein. Und hier also Offenbarung, ein Blick, der die Zukunft vorausnimmt. Ein Blick in diese Zukunft, eine Zukunft der Verklärung des Herrn, die natürlich für die Beteiligten, für die 3 Jünger, für die 3 späteren Apostel von allergrößter Bedeutung ist, weil sie ahnen, vor ihnen geschieht etwas, das auch fürchterlich ist. Also auf dem Weg zum Paradies sind große Hindernisse eingebaut. Der Einfall des Petrus, dann dort Hütten zu bauen, erscheint ja völlig merkwürdig. Er ist bestürzt, er redet irre. Ja, also er ist sozusagen durch dieses Erlebnis geschockt. Das ist in den einfachen Worten des Evangeliums, da wird ja auch in den Übersetzungen, da wird ja so, dass jeder Mensch irgendwie empfangen kann das Wort und damit etwas machen muss, wird ja deutlich, also hier ist einer irgendwie verrückt geworden im Augenblick und will Hütten bauen. Warum will er denn Hütten bauen für Elia, Moses und Jesus? Also ich meine, auf dem Berg Hütten bauen. Eine Erklärung ist, dass es die Verklärung Jesu am letzten Tag des Laubhüttenfestes stattgefunden hat. Dieses Fest soll an die Zeit der Wüstenwanderung erinnern, als Israel nicht in festen Häusern wohnte. Und eben während des Laubhüttenfestes ist es Brauch, in selbstgebauten Hütten zu wohnen, durch deren Dach aus Zweigen man die Sterne der Nacht sehen kann. In einem übertragenen Sinn sind diese Laubhütten eben nicht nur als ein Gedächtnis an den Schutz Gottes beim Auszug aus der Wüste zu sehen, sondern verweisen auch auf die göttlichen Zelte, in denen die Gerechten der kommenden Weltzeit wohnen werden. Ja, nun alles, was wir in der Bibel finden, ist ja ein Text, der auf andere Texte verweist. Auf die jüdische Tradition insbesondere. Also wir haben es ja mit jedem dieser Texte nicht mit etwas zu tun, was wir nur in einem Satz lesen und verstehen dürfen. Wir müssen immer das Gesamte sehen, was wir natürlich nicht können. Jedenfalls nicht wir als Nicht-Theologen. Theologen weiß ich auch nicht, ob sie das können, aber wir können es nicht. Das heißt also, wir versuchen ab und zu wieder eine kleine Schneise in dieses große Gebirge der Gedanken und der Traditionen, der Überlieferung, aber auch der Erkenntnisse hineinzuschlagen. Und vor allem die Erkenntnisse, das ist das Thema des heutigen Textes, nämlich die Frage, was erkennen wir eigentlich? Was erkennen wir von Gott, vom Göttlichen? Denn dieses Fest der Verklärung hat ja einen ausgesprochen kosmischen Charakter. Hier wird der irdische Leib Jesu verwandelt, der die Materie der Erde angenommen hat. Und in diesem irdischen Sein in Verbindung steht mit allen Menschen und Geschöpfen. Das Ziel dieses Textes, das Ziel, wenn man so will, des gesamten christlichen Daseins, ist ja die Befreiung von der Vergänglichkeit und die Verwandlung in eine neue Schöpfung Gottes. In der Ostkirche gibt es ein Lied, ein Gebet, das heißt, der einst mit Mose redete auf dem Berg Sinai in Sinnbildern, ich bin der, ich bin. Zeigt heute auf dem Taborberg, verklärt vor seinen Jüngern die ursprüngliche Schönheit des göttlichen Abbildes, da er die menschliche Natur in sich aufnahm. Zu Zeugen einer solchen Gnade bestellte er Mose und Elia und ließ sie teilhaben an der Freude, da sie vorher verkündet hatten, den Tod am Kreuz und die heilbringende Auferstehung. Und noch ein Gedanke eines anderen, nämlich des letzten Papstes, Josef Ratzinger, der ja in seinen Jesu-Büchern doch über diesen Jesus schrieb und zu dieser Szene folgenden Gedanken formulierte, mit dem ich dann so langsam ausklingen möchte. Als Benedikt XVI. Schrieb er eben das Jesusbuch und unter der Überschrift zwei wichtige Markierungen auf dem Weg Jesu, Petrus Bekenntnis und Verklärung, formulierte Josef Ratzinger. Bei Lukas ist ganz im Sinn seines Bildes der Gestalt Jesu das Petrus Bekenntnis an ein Gebetsereignis gebunden. Lukas beginnt seine Darstellung der Geschichte mit einem gewollten Paradox. Vers 18. Während Jesus allein war beim Beten, waren seine Jünger mit ihm. Die Jünger werden in sein Alleinsein, in sein ihm ganz vorbehaltenes Mitsein mit dem Vater hineingenommen. Sie dürfen ihn als den sehen, der, wie wir es am Anfang dieses Buches, also Ratzinger, bedacht haben, mit dem Vater von Gesicht zu Gesicht, von Du zu Du redet. Sie dürfen ihn in seinem eigenen, in seinem Sohnsein sehen, an jenem Punkt, aus dem all seine Worte, seine Taten, seine Vollmachten kommen. Sie dürfen sehen, was die Leute nicht sehen, und aus diesem Sehen kommt eine Erkenntnis, die über das Meinen der Leute hinausgeht. Aus diesem Sehen kommt ihr Glaube, ihr Bekenntnis, darauf kann Kirche entstehen. So Josef Ratzinger. Ich selbst bin ja katholisch aufgewachsen, war Ministrant, bin auch heute noch katholisch und lese solche Sätze wie die von Ratzinger, die ich ja so oft gehört habe, immer mit dem skeptischen Blick des Jugendlichen und des Wissenschaftlers. Ja, was meint er eigentlich hier mit dem Sehen? Ist es denn mehr als nur ein gleichnishaftes Sehen, ein sozusagen Sehen, wo man in einer gewissen Weise sich an den Text heranschmiegt ihn eher wie einen Mythos, so Drewermann, Eugen Drewermann, der katholische Dissident, hat ja viel darüber geschrieben, über diese Sinnbildlichkeit der biblischen Texte. Er hat den Text der Bibel ja immer als Mythos interpretiert. Ja, und ist deswegen übrigens verständlicherweise aus der Sicht des damaligen Paderborner Bischofs, unverständlicher aus Sicht eines zeitgenössischen Intellektuellen und Bürgers, vom Lehramt entbunden worden. Und dahinter steckt ja ein großer Kampf, nämlich ein Kampf, den eigentlich vielleicht jeder von uns in sich ja schon geführt hat. Was meinen eigentlich diese Texte? Was meint denn hier zum Beispiel Ratzinger, der über das Meinen der Leute da einhergeht, hinausgeht? Was meint eigentlich Glauben? Und einer meiner Studienfreunde, der damals dann zum protestantischen Pfarrer wurde und in der pietistischen Region Deutschlands bei Tübingen als Pfarrer lebt und wirkt, sagte mir vor einigen Jahren, eins ist klar, Michael, ich glaube nicht an Gott. Ich habe auch gefragt, was machst du denn jeden Tag, also jedenfalls am Sonntag? Ja. Und diese Frage, was heißt es, wie kann man als ein Mensch dieser Zeit mehr als nur meinen? Wie kann man glauben? Wie kann man diese andere Seite der Welt wirklich erkennen? Das ist vielleicht die größte Frage, die uns dieser Verklärungstext und die uns auch auch dieses Motto dieses Mitteldeutschen Kirchentages mit einem Fuß im Paradies nahelegt. Wo stehen wir selbst in diesem Paradies jetzt? Und darum auch meine Brücke, die ich geschlagen habe zwischen der Ehe und dem Ereignis auf dem Taborberg. Zwischen unserer Möglichkeit, das Göttliche zu erleben und unserer Schwierigkeit damit, dieses ganz große, diese große Transzendenz zu denken und zu verstehen. Ich möchte nicht schließen mit der Behauptung, dass dies leicht wäre. Vielleicht noch weniger mit der Behauptung, dass dies gelingen kann. Weder gelingt uns Ehe immer, viele von uns sind geschieden, und das ist richtig so gewesen, weil die Ehe, die sie geschlossen haben, nicht richtig war. Das ist schwer, es ist bitter, es ist schmerzhaft, vor allem, wenn Kinder da sind. Aber trotzdem ist es richtig, das Richtige zu tun, als im Falschen zu verweilen. Es ist richtiger, die Wahrheit zu leben, als die Lüge zu pflegen. Und so ist es auch in diesem großen Transzendenz in der Frage, der Offenbarung, der Frage unseres Bezuges zur göttlichen Wirklichkeit. Jeder muss seinen Weg gehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf diesem Weg. Danke.